Hinführend zur Predigt möchte ich mit euch die Verse 25 und 26 aus dem 5. Buch Mose, Kapitel 7, lesen. Wer eine Bibel dabei hat, darf die natürlich gerne aufschlagen. 5. Mose, Kapitel 7, Verse 25 und 26. Gott der Herr gibt seinem Volk Israel noch in der Wüste, bereits vor der späteren Landeinnahme durch Josua und dem Kampf um die Stadt Ai, folgende dringende und klare Anweisung. Die Bildnisse ihrer Götter, also des heidnischen Volkes, sollst du mit Feuer verbrennen, und du sollst das Silber oder Gold nicht begehren, das daran ist. Und es nicht an dich nehmen, damit du nicht dadurch verstrickt wirst. Denn dies ist dem Herrn, deinem Gott, ein Greuel. Darum sollst du den Greuel nicht in dein Haus bringen, dass du nicht dem gleichen Bann anheimfällst wie er. Als Scheusal und als Greuel sollst du es verabscheuen, denn es ist dem Bann verfallen. Dem Bann verfallen zu sein oder anheimzufallen bedeutet, der Zerstörung preisgegeben zu sein. Wir werden mehr darüber anschließend in der Predigt hören.
Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Wenn wir uns von jemandem verabschieden oder einen Gruß zu Weihnachten oder zum Geburtstag schicken, wünschen wir dieser Person oft Gottes Segen. Beim Apostel Paulus und auch bei Petrus finden wir das interessanterweise nicht. Das war für mich wirklich interessant festzustellen, dass Paulus in tatsächlich allen seinen Briefen den Adressaten explizit Gnade gewünscht hat und sogar das jeweils am Beginn und am Ende seiner Briefe. Was gibt es demnach Besseres, dem anderen und jetzt auch euch Gnade zu wünschen? Bevor ich das heutige Thema beginne, habe ich noch eine kurze Vorbemerkung. Vielleicht denkt jetzt jemand, wenn ich das ganze Kapitel 7 vorlese, muss das sein? Ist das nicht zu viel? Das Wort Gottes soll nicht nur von uns selbst gelesen und in Predigten ausgelegt werden, sondern ihr Inhalt soll auch im und durch den Gottesdienst vermittelt werden. Die Lesung längerer Abschnitte aus Gottes Wort ist heute leider eher eine Seltenheit geworden. Überrascht es uns, wenn wir hören, dass dies in den frühen reformierten und anderen protestantischen Gemeinden ein zentraler Teil des Gottesdienstes war? Das war allerdings keine Eigenart unserer geistlichen Vorväter, sondern wir finden das auch im Wort Gottes. In 1. Timotheus 3,15 weist Paulus Timotheus darauf hin, wie man im Hause Gottes wandeln soll. Im weiteren Text ordnet Paulus an, dass unter anderem die Lesung der Schrift ein zentraler Teil des Gottesdienstes sein soll. Frank hat letzte Woche auch darauf hingewiesen und diesen Vers erwähnt. 1. Timotheus 4,13: Bis ich komme, sei bedacht auf das Vorlesen, das Ermahnen und das Lehren. Kommen wir nun zum heutigen Predigttext. Wer eine Bibel dabei hat, Josua 7. Aber die Kinder Israels vergriffen sich an dem Gebannten, denn Achan, der Sohn Karmis, des Sohnes Sabdis, des Sohnes Serachs vom Stamm Juda, nahm etwas von dem Gebannten. Da erbrannte der Zorn des Herrn über die Kinder Israels. Und Josua sandte Männer aus von Jericho nach Ai, das bei Bet-Aven liegt, östlich von Bethel. Und er sprach zu ihnen: Geht hinauf und kundschaftet das Land aus. Und die Männer gingen hinauf und kundschafteten Ai aus. Und als sie wieder zu Josua kamen, sprachen sie zu ihm: Lass nicht das ganze Volk hinaufziehen. Etwa 2.000 oder 3.000 Mann sollen hinaufziehen und Ai schlagen. Bemühe nicht das ganze Volk, dahin zu gehen, denn sie sind wenige. So zogen vom Volk etwa 3.000 Mann hinauf. Aber sie flohen vor den Männern von Ai. Und die Männer von Ai erschlugen etwa 36 Mann von ihnen und jagten ihnen nach vom Stadttor bis nach Sebarim und schlugen sie am Abhang. Da wurde das Herz des Volkes verzagt und zerfloss wie Wasser. Josua aber zerriss seine Kleider und fiel auf sein Angesicht zur Erde vor der Lade des Herrn bis zum Abend. Er und die Ältesten Israels, und sie warfen Staub auf ihre Häupter. Und Josua sprach: Ach, Herr, Herr, warum hast du denn dieses Volk über den Jordan geführt, um uns in die Hände der Amoriter zu geben und uns umzubringen? O, hätten wir uns doch entschlossen, jenseits des Jordan zu bleiben. Ach Herr, was soll ich sagen, nachdem Israel seinen Feinden den Rücken gekehrt hat? Wenn das die Kanaaniter und alle Einwohner des Landes hören, so werden sie uns umzingeln und unseren Namen von der Erde ausrotten. Was willst du nun für deinen großen Namen tun? Da sprach der Herr zu Josua: Steh auf! Warum liegst du denn auf deinem Angesicht? Israel hat sich versündigt und sie haben auch meinen Bund übertreten, den ich ihnen geboten habe, indem sie von dem Gebannten genommen und davon gestohlen und es verheimlicht und unter ihre Geräte gelegt haben. Darum können die Kinder Israels vor ihren Feinden nicht bestehen, sondern müssen ihren Feinden den Rücken kehren, denn sie sind zu einem Bann geworden. Ich werde künftig nicht mit euch sein, wenn ihr nicht den Bann aus eurer Mitte vertilgt. Steh auf, heilige das Volk und sprich: Heiligt euch für morgen, denn so spricht der Herr, der Gott Israels: Es ist ein Bann in deiner Mitte, Israel. Du kannst vor deinen Feinden nicht bestehen, bis ihr den Bann aus eurer Mitte wegtut. Und ihr sollt am Morgen herzutreten, Stamm für Stamm. Und der Stamm, den der Herr durchs Los treffen wird, der soll dann herzutreten. Geschlecht für Geschlecht. Und das Geschlecht, das der Herr durchs Los treffen wird, das soll Haus für Haus herzutreten. Und das Haus, das der Herr durchs Los treffen wird, das soll Mann für Mann herzutreten. Und es soll geschehen, wer durchs Los im Besitz des Gebannten erfunden wird, den soll man mit Feuer verbrennen, samt allem, was er hat, weil er den Bund des Herrn übertreten und eine Schandtat in Israel begangen hat. Da machte sich Josua am Morgen früh auf und brachte Israel Stamm für Stamm herzu, und es wurde durchs Los der Stamm Juda getroffen. Und als er die Geschlechter Judas herzubrachte, da wurde das Geschlecht der Serachiter durchs Los getroffen. Und als er das Geschlecht der Serachiter herzubrachte, Mann für Mann, da wurde Sabdi durchs Los getroffen. Und als er dessen Haus herzubrachte, Mann für Mann, da wurde Achan durchs Los getroffen, der Sohn Karmis, des Sohnes Sabdis, des Sohnes Serachs aus dem Stamm Juda. Und Josua sprach zu Achan: Mein Sohn, gib doch dem Herrn, dem Gott Israels, die Ehre und lege ein Geständnis vor ihm ab und sage mir, was hast du getan? Verbirg es nicht vor mir. Da antwortete Achan dem Josua und sprach, wahrlich, ich habe mich an dem Herrn, dem Gott Israels, versündigt, denn dies habe ich begangen. Ich sah unter der Beute einen kostbaren babylonischen Mantel und 200 Schekel Silber und einen Goldbarren, 50 Schekel schwer. Da gelüstete mich danach, und ich nahm es, und siehe, es ist in meinem Zelt in der Erde vergraben und das Silber darunter. Da sandte Josua Boten hin, die liefen zu dem Zelt, und siehe, es war in seinem Zelt verborgen und das Silber darunter. Und sie nahmen es aus dem Zelt und brachten es zu Josua und zu allen Kindern Israels und schütteten es aus vor dem Herrn. Da nahm Josua Achan, den Sohn Serachs, samt dem Silber, dem Mantel und dem Goldbarren, seine Söhne und seine Töchter, auch seine Rinder, seine Esel und seine Schafe, samt seinem Zelt und allem, was er hatte. Und ganz Israel war mit ihm, und sie führten sie in das Tal Achor hinauf. Und Josua sprach, wie du uns ins Unglück gebracht hast, so bringe dich der Herr ins Unglück an diesem Tag. Und ganz Israel steinigte ihn, und man verbrannte sie mit Feuer und warf Steine auf sie. Und sie errichteten über ihm einen großen Steinhaufen, der bis zu diesem Tag dort geblieben ist. Und der Herr ließ ab von der Glut seines Zorns. Daher heißt jener Ort Tal Achor bis zu diesem Tag. Stefan hat es schon gesagt, ich habe die Überschrift genommen, drei Gründe für die Niederlage gegen Ai. Drei Punkte. Erstens der Ungehorsam Achans. Zweitens Überheblichkeit. Drittens Gebetslosigkeit. Nach dem großartigen Sieg über Jericho berichtet der Text uns hier von der ersten Niederlage Israels im verheißenen Land. Direkt im ersten Vers haben wir gehört, was die Ursache dafür war. Die Sünde Achans. Achan bedeutet Verdruss, Betrübnis oder der ins Unglück bringt. Wie treffend. Unterschätzen wir nie den Umfang des Schadens, den eine einzige Person, die sich außerhalb des Willens Gottes befindet, verursachen kann. Abrahams Ungehorsam in Ägypten kostete ihn beinahe seine Frau. 1. Mose 12, 10 bis 20. Davids Ungehorsam hinsichtlich der verbotenen Volkszählung führte zum Tod von sage und schreibe 70.000 Menschen. 2. Samuel 24. Deshalb ermahnte Paulus die Gläubigen in Korinth, den Ungehorsamen in ihrer Gemeinschaft zu züchtigen. Denn seine Sünde befleckte die ganze Gemeinde. 1. Korinther 5. Interessant ist es, dass nur ein einziger Mann von der Beute von Jericho genommen hatte, doch der Herr sagt im Vers 11, Israel hat sich versündigt. Offensichtlich hatte er das Volk als Einheit, als Ganzes betrachtet. Warren Wiersbe schreibt dazu, jeder, der Gott ungehorsam war, verunreinigte das Lager. Und diese Verunreinigung wirkte sich auf die Beziehung zum Herrn und untereinander aus. Gottes heutiges Volk ist ein Leib in Christus. Folglich gehören wir zueinander. benötigen einander und wirken aufeinander ein. 1. Korinther 12, 12 folgende. Wenn ein Kind Gottes im Glaubensleben nachlässig kalt wird, sinkt meistens auch die Temperatur derjenigen, die häufig um ihn herum sind. Auch das Zeugnis eines jeden von uns in der Welt ist wichtig, denn es fällt im Positiven wie im Negativen gesamthaft auf die Gemeinde zurück. Jede Schwäche, jede Ansteckung eines Teils des menschlichen Körpers bewirkt Schwäche und Ansteckung der anderen Teile. So ist es auch mit dem Leib Christi. Ein einziger Sünder verdirbt viel Gutes. Prediger 9, 18. Aus diesem Grunde sollte man die Sünde eines Einzelnen in der Gemeinde nie gering achten oder verharmlosen. Es ist absolut nicht egal, wie wir leben. Lasst uns deshalb einander helfen, uns gegenseitig ermutigen, korrigieren, stärken und vor allem füreinander beten. Achan hatte genommen und beiseite geschafft, was dem Herrn gehörte. Geschieht so etwas auch heute noch in der Gemeinde oder bei mir? Wie sieht es mit den ganz exklusiven Ferien, dem Luxusauto, sinnlosem Klimbim, dem 4,80 Meter breiten Flachbildschirm, meinem Bankkonto und so weiter aus? Was sind meine Motive dafür? Habe ich vorher den Herrn gefragt oder habe ich es ihm vorenthalten, weggenommen? Das können aber auch völlig andere Dinge sein, die ich dem Herrn vorenthalte, wie zum Beispiel meine Zeit, meine Kraft oder mein Herz. Ein weiterer Grund dafür, dass Israel gegen Ai eine Niederlage erlitten hat, war Überheblichkeit. In Vers 3 lesen wir, dass die Kundschafter Josua den Rat gaben, für die Einnahme von Ai lediglich 2.000 bis 3.000 Mann aufzubieten. Nach dem Motto, das machen wir doch mit links. Wir kennen alle das Sprichwort, Hochmut kommt vor dem Fall. Wo zeigt sich in deinem, in meinem Leben Überheblichkeit? Sage ich vielleicht, ich habe das schon im Griff mit dem Alkohol oder mit den Tabletten. Mir wird es sicher nichts schaden, wenn ich mal einen schlüpfrigen Film oder entsprechende Internetseiten anschaue. Ich kann auch geistlich gut leben, wenn ich nur sporadisch in die Gemeinde komme. Machen wir uns immer bewusst, ohne die Gnade unseres Herrn Jesus sind die kleinsten Versuchungen zu stark für uns. Auch der gestern errungene Sieg bei Josua war es Jericho, garantiert uns heute nicht automatisch erneut den Sieg, noch nicht einmal in der gleichen Situation. Wenn ich gestern bei einer sehr offenherzig gekleideten Frau bewusst weggeschaut habe, kann das heute ganz anders sein, wenn ich mit dem Feuer spiele, anstatt in der Abhängigkeit vom Herrn und in seiner Kraft gehorsam zu sein. Kommen wir zum dritten Punkt, Gebetslosigkeit. Ganz interessant, Josua wendet sich nicht an den Herrn. Ohne ihn zu fragen, macht er eigene Pläne. Hätte er nach dem Sieg gegen Jericho gebetet, so hätte der Herr ihm vermutlich die Sünde Achans offenbart, und Israel wäre nicht in die Niederlage von Ai gelaufen. Aber seien wir nicht zu streng mit Josua. Er war ein großartiger Führer für die Israeliten. Aber natürlich nicht vollkommen, sondern immer noch ein fehlbarer Mensch, wie wir. Von ihm können wir aber lernen, wie es zu einer Niederlage kommt. Wie praktizieren wir es in unserem persönlichen Leben? Nachlässigkeit im Gebetsleben ist immer ein Einfallstor für Sünde. Selbstbewusstsein kann zur Vermessenheit führen. Wenn wir meinen, dass wir nach einem Sieg stark genug sind und es nicht mehr nötig haben zu beten, haben wir bereits verloren. Gottes Leute sind nie verletzbarer und in größerer Gefahr als nach einem großartigen Sieg oder Gipfelerlebnis. Immer, wenn wir uns nicht an den Herrn Jesus halten, sind wir für den Teufel angreifbar. Vergessen wir auch nicht, dass Gottes Gedanken nicht unsere Gedanken sind. Denn meine Gedanken sind nicht eure Gedanken. Und meine Wege sind nicht eure Wege. Denn so viel höher meine Gedanken als eure Gedanken sind, sind meine Wege als eure Wege. Jesaja 55, 8 bis 9. Deshalb sollten wir uns besser Zeit nehmen, immer um die Weisung des Herrn zu beten. Die Niederlage gegen Ai war die einzige militärische, die Israel in Kanaan erlitt. Erst nach dieser Niederlage wandte Josua sich an den Herrn. Sein Gebet in Vers 7 klingt etwas seltsam für unsere Ohren, erinnert aber genau auch das, wie Mose gebetet hat. Josua scheint hier Gott die Schuld für Israels Situation in Kanaan zu geben. Oh, hätten wir uns doch entschlossen, jenseits des Jordan zu bleiben. Also die Verantwortung schiebt er praktisch auf Gott ab für die schmähliche Niederlage. Nochmal, Warren Wiersbe schreibt dazu, Gott lässt manchmal zu, dass wir demütigende Niederlagen erleiden, um unseren Glauben zu prüfen und uns zu offenbaren, was tatsächlich in unseren Herzen ist. Kennen wir tatsächlich den wahren Zustand unserer Herzen oder denken wir viel zu positiv von uns? In Jeremia 17,9 lesen wir: Überaus gut ist das Herz und wahrhaftig, wer kann es ergründen? Esther hat es gemerkt. Nein, es heißt richtig: Überaus trügerisch ist das Herz und bösartig, wer kann es ergründen? In Vers 9 gibt es einen Kurswechsel im Gebet von Josua. Nicht die erfolgreichen Eroberungen oder sein eigener Ruhm sind das Wichtigste, sondern der Name Gottes. Offensichtlich hatte Josua das von seinem Lehrmeister Mose gelernt, denn dieser betete mehrfach in dieser Art. 2. Mose 32, 11 bis 13 und 4. Mose 14, 13 bis 16. Offensichtlich gibt es eine Zeit zum Beten und eine Zeit zum Handeln. Denn in Vers 10 fordert der Herr Josua auf, vom Gebet aufzustehen. Und darauf gibt er ihm seine Anweisungen. Nebenbei bemerkt, gilt das auch immer wieder für uns, wenn wir gefallen sind. Dann heißt es, nicht liegen bleiben, sondern unverzüglich unsere Schuld dem Herrn bekennen. Wenn wir unsere Schuld bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns unsere Schuld vergibt und reinigt uns von aller Ungerechtigkeit. 1. Johannes 1,9. Also nicht liegen bleiben, aufstehen und mit dem Herrn weitergehen. Denn am Liegenbleiben, sich zu suhlen oder Selbstmitleid zu haben, daran hat nur der Teufel Freude. Also mutig weitergehen. Wenn wir bekannt haben, vergibt er. In Vers 11 sagt Gott, dass er zuerst bestohlen und dann belogen wurde. Achan dachte, dass er damit durchkommen würde. Doch Israel konnte keinem seiner Feinde entgegentreten, solange die Sünde nicht aufgetan und weggetan war. Die Stämme konnten ihr Erbe nicht antreten, solange ein einziger Mann noch an seinen verbotenen Schätzen festhielt. Was für eine Lektion für die heutige Gemeinde. Wenn Gott sagt, dass etwas falsch ist, dann ist es falsch. Auch wenn wir gerade in unserer Zeit, selbst in christlichen Kirchen und Gemeinden, immer wieder hören oder es versucht wird, unangenehme Texte aus der Bibel zu relativieren, abzuschwächen oder gar wegzuerklären. Hüten wir uns davor. In Jesaja 5,20 heißt es: Wehe denen, die Böses Gut und Gutes Böse nennen, die Finsternis Licht und Licht zu Finsternis erklären, die Bitteres süß und Süßes bitter nennen. Wie mögen Achan und seine Familie wohl geschlafen haben, als Josua im Lager verkündete, dass sich das Volk heiligen und am nächsten Morgen zusammenkommen soll? Am nächsten Morgen muss es beängstigend für Achan und seine Familie gewesen sein, die Schlinge immer näher kommen zu sehen, bis alles offenbar wurde. Erst jetzt legte er, Vers 20, ein Geständnis ab. Ähnlich heutiger Politiker oder Leute in der Öffentlichkeit. Erst wenn man nicht mehr aus der Zwickmühle herauskommt, dann wird zugegeben, anstatt direkt zu sagen, ich habe Mist gebaut. Achan begründete das mit: Ich sah, bekam Lust und nahm. Woran erinnert uns das? Eva im Paradies und Davids Ehebruch mit Bathseba. Und wo taucht das auch im Neuen Testament wieder auf? In Jakobus 1, 14 und 15 lesen wir: Sondern jeder Einzelne wird versucht, wenn er von seiner eigenen Begierde gereizt und gelockt wird. Danach, wenn die Begierde empfangen hat, gebiert sie die Sünde. Die Sünde aber, wenn sie vollendet ist, gebiert den Tod. Achan sündigte vorsätzlich gegen Gott. Und er gab die Sünde erst zu, als er klar identifiziert war. Hätte er sich vorher gemeldet und seine Sünde bekannt, wäre ihm und seiner Familie das Gericht vielleicht erspart worden. Doch Achan schwieg bei der ganzen Prozedur. Erst als alles aufgedeckt war, bekannte er zwar seine Sünde ohne Wenn und Aber, doch wo sehen wir Reue? Zum Beispiel wegen seines Ungehorsams oder Bedauern über den Tod von 36 Menschen und der Niederlage natürlich. Vielleicht war er ja nur verärgert, selbst entdeckt worden zu sein. Wie sieht das bei uns aus, wenn wir uns ehrlich betrachten? Schämen wir uns wirklich für die Sünden, die oft in unserem Herzen sind? Oder fürchten wir uns mehr davor, dass dies von anderen entdeckt wird? Sind wir geschockt über das harte Gericht Gottes über Achan und seine Familie? Sie wurden wegen ihrer großen Sünde vernichtet. Es sollte auch unsere Herzen erschrecken, wenn wir bedenken, wie unser Herr und Heiland alles hasst, was sündig ist. Sollte das nicht dich und mich viel mehr motivieren, konsequent alles aus unserem Herzen und Leben herauszuwerfen, was ihm nicht gefällt? Gehen wir nie leichtfertig mit Sünde um. Ist nicht jede bewusste Sünde nachträglich wie ein Hammerschlag, der die Nägel tiefer in die Hände und Füße Jesu am Kreuz treibt? Denken wir in diesem ganzen Zusammenhang auch an Ananias und Sapphira aus der Apostelgeschichte, die doch lediglich gelogen hatten und das mit ihrem Leben bezahlen mussten. So ernst sieht Gott die Sünde an. Wo wären wir, wenn der Herr Sünde auch heute noch so direkt bestrafen würde? Ich würde ganz sicher nicht hier oben stehen. Mir ist auch noch ein ganz eindrücklicher Kontrast aufgefallen. In Josua 6 rettete der Glaube Rahabs ihre ganze Familie. In Josua 7 verurteilte Achans Sünde sein ganzes Haus. Achans Familie musste von dem Diebstahl ebenfalls Kenntnis gehabt haben, denn die Beute war unter dem Zelt vergraben. Und aus 5. Mose 24,16 wissen wir, dass die Kinder nicht für die Sünden der Eltern sterben sollten. Nebenbei bemerkt, konnte Achan seine Schätze weder benutzen noch tragen. Vielleicht hat er sie lediglich nachts bei Kerzenlicht betrachtet und seiner Familie gezeigt. Nach der Steinigung und Verbrennung Achans und seiner Familie errichteten die Israeliten darüber einen großen Steinhaufen im Tal Achor. Tal Achor bedeutet Tal der Betrübnis. Und das sollte daran erinnern, was Gott von seinem Volk erwartet, nämlich seinem Wort gehorsam zu sein. Und dass er sie, wenn sie ungehorsam sind, richten muss. Ganz interessant ist es, dass dieses Tal Achor uns in Hosea 2,17 erneut begegnet. Dort heißt es, und ich will ihr von dort aus ihre Weinberge wiedergeben und ihr das Tal Achor zu einer Tür der Hoffnung machen, dass sie dort singen soll wie in den Tagen ihrer Jugend und wie an dem Tag, als sie aus dem Land Ägypten zog. Welch eine Verheißung! Aus dem Tal der Betrübnis macht der Herr eine Tür der Hoffnung. Nehmen wir das mit. Josua war als Führer Israels nur ein Mensch und daher nicht frei von Irrtümern. Mit dieser Erfahrung aus Josua 7 lehrt er uns, wie es zu Niederlagen kommt und wie wir mit den Entmutigungen in unserem Leben umgehen müssen. Wenn wir uns dem Herrn ganz ausliefern, ist keine Niederlage von Dauer und Fehler können korrigiert werden. Sogar das Tal der Betrübnis kann zu einer Tür der Hoffnung werden. Amen. Ich möchte noch beten. Ja, Herr Jesus, Ungehorsam, Gebetslosigkeit, Überheblichkeit, das alles gibt es immer wieder in meinem Leben. Ich bitte dich, Herr, dass wir miteinander uns ermutigen, dass wir im Licht leben, wie du im Licht bist. Zeig uns immer wieder den Achan in unserem Leben, die Dinge, die dir nicht gefallen. Und lass sie uns aus deiner Kraft bekämpfen und ablegen. Lass uns hassen, was du hast, und lieben, was du liebst. Das ist rechte Gottesfurcht. Herr, möchtest du doch in unserem Leben mehr und mehr geehrt werden und sichtbar werden. Amen.